der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Martin Rauser, Geschäftsführer der IGR, Interessengemeinschaft Regelwerke Technik e.V. und Elisabeth Wächter-Schäper, Leiterin des Kompetenzzenters Prozessleittechnik innerhalb der IGR. Bitte stellt euch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Elisabeth, möchtest du anfangen?
Ja, sehr gern. Hallo erstmal in die Runde. Ich habe Physik studiert und bin dann 1989 bei der Höchst AG im Bereich Software für Prozessleittechnik angefangen. Dann war ein weiterer Werdegang, war der Betriebsingenieur, Leiter Technik, unter anderem verschiedene Firmen wie Aventis, Biochemie, Sandoz, Gordon Biochem. Zurzeit bin ich bei der Kurerei und betreue dort das Gebiet INI als Head. Und natürlich das KC EMR bei der IGR.
Martin, machst du weiter gerne?
Ja, mein Name ist Martin Rauser. Ich habe nach dem Studium der Verfahrenstechnik 1982 bei der damaligen Höchst AG als Entwicklungsingenieur der Forschung angefangen. Da war ich Betriebsingenieur, ich war Leiter der Instandhaltung. Gleichzeitig hat sich auch die Höchst AG ein bisschen verändert. Aus Höchst wurde Höchst Marien Roussel, wurde Aventis und ganz zum Schluss noch Sanofi. Und dort war ich 16 Jahre lang verantwortlich für die technische Leitung in der pharmazeutischen Wirkstoffproduktion von Sanofi am Standort Frankfurt. Parallel dazu war ich 8 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der IGR und nach meinem Ausscheiden bei der Sanofi habe ich dann die freigewordene Stelle des Geschäftsstellenleiters und Schatzmeisters übernommen und bin damit der einzige offizielle Angestellte der IGR.
Prima, dann haben wir eine Physikerin und einen Verfahrensingenieur und wir reden über EMR-Technik, Elektromess- und Regelungstechnik. Aber bevor wir dahin gehen, die IGR dient ja der Regelwerksverfolgung. Was verbirgt sich hinter diesem etwas sperrigen Begriff und was genau tut ihr in der IGR?
Ja, vielleicht fange ich mal damit an. Also die Interessengemeinschaft Regelwerke Technik, in der Tat etwas sperrig, wurde 1997 gegründet, als sich die Höchst AG so in einzelne Gesellschaften aufgelöst hat. Und die Idee war, dass das Wissen und der Erfahrungsschatz der damaligen technischen Abteilungen wie Werkstofftechnik, Eigenüberwachung, technische Normung ja nicht nur erhalten bleibt, sondern nach Möglichkeit auch fortgeführt und weiterentwickelt wird. Man muss sich das so vorstellen, als Betriebsingenieur, als Planungsingenieur oder Betriebsleiter müsste man ungefähr 4000 Regelwerke kennen und die auch immer auf dem neuesten Stand halten. Und das ist ehrlich gesagt nicht machbar. Und da kommt die IGR ins Spiel. Wer Mitglied ist, für den macht das die IGR. Sie stellt den Mitgliedern dieses Wissen in Form von Guidelines zur Verfügung, mit denen dann behördliche Vorgaben praxisorientiert umgesetzt werden können. So haben die Mitglieder beispielsweise Zugriff auf Prüfprotokolle für die Prüfung von Rohrleitungen oder EMR-Einrichtungen. Für die Mitglieder ist Vorteil, sie erreichen dadurch Technical Compliance und können sich auf ihre eigentliche Kernaufgabe, nämlich das Produzieren, fokussieren.
Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass man natürlich mit Gremien, anderen Organisationen, wie die NAMUR zum Beispiel, sich austauscht. Dann die Erfahrungen, die bei Bayer, BASF gemacht werden, fließen ein in die ganzen KCs. Und insofern ist das ein umfassendes Gebiet, was nicht nur wie die NAMUR Elektromess- und Regeltechnik hat, sondern wir haben ja 4 KCs. Und dazu zählt dann noch die Verfahrenstechnik, die Mechanik, die Werkstofftechnik und die Prozesssicherheit. Das wäre mal noch ergänzend zur IGR zu sagen.
Was man vielleicht auch noch dazu sagen soll, die IGR verfolgt einen genossenschaftlichen Ansatz. Also die Mitgliedsfirmen senden Experten in die rund 70 Arbeitskreise, bekommen aber die Ergebnisse aller Arbeitskreise wieder zurück. Also wenn man so will, ist das eine Win-Win-Situation für alle Mitglieder. Und sie sparen dadurch natürlich auch Geld.
Da würde ich gerade noch übersetzen, KC steht für Kompetenzcenter. Das sind also diese 4 technischen Bereiche, in denen die IGR arbeitet.
Dankeschön, das geht schon unter bei uns im täglichen Gebrauch.
Wir alle haben unsere Ursprünge in den 80er und 90er Jahren in der Prozessindustrie. gemeinsam unter dem Nebel Höchst AG. Was wir da vorgefunden haben, war ein großes Unternehmen, bei dem es auch für ausgefallene technisch-technologische Themengebiete Spezialisten gab. Und dieses Wissen konnte uneingeschränkt geteilt werden. Seitdem haben sich die regulatorischen Anforderungen erhöht. Es haben sich die technischen Regelwerke verbreitert und vertieft mit allem, was dazugehört. Und ihr versucht in der IGR ja genau diesen Ansatz, Expertenwissen an einer Stelle vorzuhalten und möglichst vielen zur Verfügung zu stellen. Wie offen kann der Austausch in einer IGR stattfinden für alle, die bei euch mitarbeiten?
Da würde ich sagen, sehr offen. Denn wir machen einmal im Monat einen E&I-Workshop, der früher auf wenigere Teilnehmermonate beschränkt war. Wir haben jetzt bis auf den August, der ein Urlaubs- und Sommermonat ist, haben wir jeden Monat diesen E&I-Workshop offen für alle Mitglieder. Nicht bezahlt werden muss er. Wir machen noch weiter Schulungen mit Firmen, die neue Technik anbieten, lassen uns das Portfolio zum Beispiel von Yokogawa vorstellen und schreiben dann die Mitglieder an, was interessiert euch von den Themen, wo drückt euch der Schuh, wo können diese Firmen, was sie anbieten, noch zeigen. Das heißt also, es ist eine Interaktion zwischen dem Betreiber, seinen Mitarbeitern und letztendlich auch den Herstellern, die ja auch immer etwas kreieren und die wollen es ja zum Einsatz bringen. Also sind sie sehr bereitwillig und teilen die Information und daran lassen wir alle teilhaben. Und wir haben Teilnehmer, das findet immer online statt und Teilnehmer bis zu 60 Zuhörern haben wir den und ich glaube, das spricht dann an der Stelle für sich, dass wir da keine Grenzen kennen. Für alle Mitglieder stellen wir es zur Verfügung. Und dann gehen wir noch eins weiter, machen das sogar für die Elektrotechniker im Hause, die also quasi die Anlagen warten müssen. Und für eine verantwortliche Elektrofachkraft, ich greife jetzt ein bisschen vor, auch in das andere Elektrotechnik-Thema, auch dort werden diese VfK-Schulungen für den Betreiber umsonst angeboten und er darf dann einen schicken. Wir haben jetzt Eckschutz gemacht, ein dreitägiges Seminar. Der erste Tag war Grundlagen, zweite Tag war Fortschritt und dritte war für die Mechanik. Das heißt, wir lassen die Mechanik nicht außen vor, sondern für alle Gewerke. Und auch da wird dann kein Riegel vor dem Wissen geschoben, sondern es wurden dann Bauteile mitgebracht, Motoren mitgebracht. Es wurde aktiv gefragt, was ist denn hier kaputt, wo habe ich denn das Problem? Und insofern, glaube ich, hat sich das gut bewährt, diesen offenen Schritt weiterhin zu gehen.
Jetzt habt ihr mit der IGR natürlich die vier Kompetenzzentren. Ihr habt den gesamten Blumenstrauß, den es braucht, um eine Anlage in der Prozessindustrie auf dem Stand der Regelwerke dann auch zu halten. Lasst uns mal als Automatisierer oder EMR-Spezialisten ein bisschen tiefer reinschauen. Welche Rolle spielt die Prozessleittechnik innerhalb der Regelwerksverfolgung?
Jetzt würde ich gerne einmal wissen wollen, was unter der Prozessleittechnik alles verstanden wird, bevor ich auf die Frage, was ist mit der Regelwerksverfolgung dort gemeint?
Also wir nehmen alles dazu, von der Feldebene, den ersten Sensoren und Aktoren, die dann über die verschiedenen Leitsysteme, Prozessleitsysteme aggregiert werden und heute zum Teil ja eben auch in die Betriebsführungsebene mit reinspielen, bevor es dann in die ERP-Ebene, das Enterprise Resource Planning, geht. Also Prozessleittechnik ein bisschen weiter begriffen. Alles, was es braucht, um den Zustand eines Prozesses sensorisch zu erfassen, aus den Daten Informationen zu generieren und dann wieder auf den Prozess einzuwirken.
Oder einfacher, PLT ist das, was ihr EMR nennt. Elektromess- und Regelungstechnik, alles, woran ein Kabel ist.
Genau, was wir immer gerne sagen, wenn du es nicht weißt, dann guck, ob es ein Kabel hat. Ja. Welche Regelwerke zählen da? Das sind die technischen Regeln, die wir durch den Gesetzgeber bekommen. Wir haben die VDI, VDE, wir haben den DIN, wir haben die NAMUR. Dort sind es allerdings schon keine Regelwerke, nicht nur, aber Hilfsmittel, die uns bedienen. Das heißt also Regelwerke, die uns vom Gesetzgeber gegeben werden. Betriebssicherheitsverordnung zählt sich ja als Betreiber. Und wir müssen natürlich mit der Leittechnik dann oder Sicherheitstechnik, könnte man ja integrieren, da dem Sicherheit Folge leisten.
Welche Beispiele könnt ihr nennen, mit denen sich das Kompetenzcenter PLT oder EMR in letzter Zeit beschäftigt hat?
Da haben wir schon einiges gemacht. Und zwar haben wir Automated Proof Test mit HEMA, also SEAL-Technik. Das sind natürlich für uns genauso PLT-Einrichtungen, wenn es um Sicherheit geht. Oder wir haben den automatischen Nachweis für die Eigensicherheit. Das heißt, wenn wir im Eckschutz sind und ein Gerät tauschen, müssen wir den Nachweis für die Eigensicherheit dann wieder aktualisieren für das neue Gerät. Und das haben wir über die Verwaltungsschale oder mit Hilfe der Verwaltungsschale dann umgesetzt. Wir haben dann ein Projekt, das wir mit dem KCVT Mechanik machen. Wir haben dort PLT-Geräte bekommen von Siemens. Wir haben dort Wärmetauscher geliefert bekommen. Es gibt eine App und wir bauen dort etwas mit MTP auf, um das Fouling des Wärmetauschers feststellen zu können. Das Projekt braucht etwas länger, weil wir es hier aufbauen müssen. Wir müssen Rohrleitungen bauen, wir müssen Thermostaten kaufen. Wir haben die Wärmetauscher, die die Firma TubeTech uns zur Verfügung stellt. Also das ist dann ein größeres Projekt, was ein bisschen länger dauert. Und wir sind beteiligt am Projekt Process X über die NOAA-Basis, dass wir Daten aus dem Feld bekommen, egal Einstellung, Parameter, Istwerte, also alles, was wir vom Sensor brauchen, um das in eine Datenbasis zu integrieren. Das sind so mal, ich glaube, jetzt waren es 4 Highlights an der Stelle.
Vielen Dank. Dazu gehört bei euch ja auch, damit ihr diese ganzen Tests machen könnt, ein Prüflabor, das ihr mit anderen Mitgliedsfirmen der NAMUR auch gemeinsam nutzt, mit denen ihr zusammenarbeitet. Was sind die Aufgaben des Prüflabors?
Das Prüflabor, dort steht die Ideeanlage, mit der wir das natürlich dann alles prüfen können. Da haben wir natürlich unsere dann quasi Leittechnik mit integriert. Aber das Prüflabor selber ist natürlich wie ein Stiftung Warentest. Typenprüfung, feststellen, wenn wir Fehler haben, wo liegen die Fehler, Kontakt mit den Firmen aufnehmen, warum ist dieser Fehler passiert. Ne? Wir haben Feldbussysteme dort getestet, wir machen dort natürlich APL, NOAA, dann MTP, wie wir es schon bei diesem Pilotprojekt machen. Wir haben die neuen Technologien alle dort vorrätig, verschiedene Firmen sogar im Prüflabor und können dann mehrere Dinge, bevor sie dann in die Anlage natürlich gehen, vortesten. Das heißt, der Betreiber weiß sofort, wenn er das und das Gerät einsetzen möchte und erst uns zur Verfügung gestellt hat, gibt es Probleme, gibt es keine, wo sind die Probleme, was muss ich tun oder kaufe ich mir was Neues?
Jetzt müssen wir mal kurz eine Abkürzungsrunde wieder einlegen für die, die nicht so regelmäßig dabei sind und so tief reingehen. NOAA, NAMUR Open Architecture, APL, Advanced Physical Layer. Thomas, habe ich noch eine Abkürzung vergessen, die gerade gefallen ist?
Ja, den MTP hatten wir noch, Module Type Package für die modulare Anlage.
Sehr schön, dann haben wir das wieder abgerundet. Elisabeth, lass uns nochmal draufschauen auf die konkreten Projekte im Prüflabor, die da aktuell bearbeitet werden. Welche Beispiele kannst du uns nennen, bei denen ihr im Moment in die Tiefe geht, konkret?
Das waren eigentlich schon die, die ich hatte. Wir haben aber auch noch ein anderes im Prüflabor. Und zwar haben wir dort an den Umrichtern, und zwar nicht die Umrichter selber, sondern die Sinusfilter, hatten wir einen Schaden. Und dieser Schaden endet dann in einem Brand. Das heißt, die Feuerwehr musste ausrücken und hat dann den Brand gelöscht. Und wenn es dann hieß, wir müssen in den Schaltraum, ach, ist es wieder ein Umrichterbrand. Wir haben dann dort die Standzeiten für die Kondensatoren beziehungsweise erst einmal die Kapazitäten der Kondensatoren gemessen, um dann rauszukriegen, wie alt sind die, wie sind die Kapazitäten zusammengebrochen, welchen Wert haben die Kapazitäten der Kondensatoren, wenn sie ausgeliefert werden, um einfach quasi Grenzwerte ermitteln zu können. Ab dann sollte man neue Sinusfilter kaufen. Dann haben wir natürlich noch festgestellt bei der Tiefe, dass jetzt die Hersteller auch eine Software bieten, Das heißt, ich muss einen Umrichter haben, der nicht zu alt ist. Dann kann ich eine Software nachrüsten. Und wenn ich die habe, wird automatisch Pumpe, Motor, Sinusfilter mit geprüft und ich kann mir dann ein Fehlerprotokoll oder Warnhinweise über diese Software geben lassen. Das hat alles ein bisschen gedauert und wir sind auch, glaube ich, noch nicht so ganz fertig. Also es ist noch im Leben, das Projekt. Und von daher sind wir da ein bisschen tiefer reingegangen. Aber im Prüflabor dann.
Da hast du ja nebenbei ein prima Use Case von intelligenten Geräten genannt. Na, wenn ich mit Hilfe einer digitalen Kommunikation, einer Selbstüberwachung auf der sicheren Seite bin, die Filter rechtzeitig auszuwechseln, bevor es einen Brand gibt, aber auch nicht unnötig nach dem Motto, alle 10 Jahre wird gewechselt, egal ob nötig oder nicht, dann muss das eigentlich auch ein hochrechenbares Projekt sein.
Dafür, ja, würde ich aber sagen, müssten wir dann die Betriebsingenieure nachher mal fragen, weil einige haben doch schon mit diesem Wissen 4 bis 5 Umrichter getauscht. Wie sehr das dann für sich rechenbar ist, da sind wir als IGR dann natürlich an der Stelle ein bisschen außen vor. Da müssten wir sie fragen. Also ich kann da jetzt leider nichts zu sagen an der Stelle. Ne? Aber natürlich ist jeder froh, ein Brand im Schaltraum ist, glaube ich, das Schlimmste, was man nicht haben oder das, was man nicht haben möchte.
Ja, danke. Wir haben ja über das Prüflabor jetzt etwas intensiver geredet. Aufgaben vom Prüflabor klingen ja nicht so unmittelbar nach Regelwerksverfolgung, aber es hängt ja zusammen, es ist Innovationsförderung, was das Prüflabor macht. Wie hängen die beiden Zielsetzungen, Innovationsförderung und Regelwerksverfolgung, zusammen?
Also wir geben hier Warnhinweise, Berichte, Informationen, Feststellungen dann raus. Das richtet sich natürlich auch immer an den Gegebenheiten, die in den Regelwerken dann sind oder die Betreiber natürlich in ihren Betriebsanweisungen natürlich auch festschreiben an der Stelle. Wenn es dann für den Eckschutz noch ein besonderes X zu kennzeichnen gibt, das festzustellen, kann man das auch anders lösen. Wir haben natürlich auch im Prüflabor dann diese Geräte, wo wir sagen, wir machen bewährte Geräte daraus. Ne? Wir dürfen nach einer NAMUR-Richtlinie oder haben wir die NE 130, die bewährte Geräte spezifiziert. Wir machen die Typprüfung und da richten wir uns ja dann schon an den Regelwerken und auch an den Geräten, die in den Anweisungen dann stehen. Also insofern eine Verquickung von vielen Daten und Prüfungen.
Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Regelwerksverfolgung. Da geht es ja letztlich auch um Gefahrenabwendung. Wenn irgendwo ein Gerät ausgefallen ist, vielleicht sogar ein sicherheitsrelevantes Gerät und das kommt bei euch auf den Schreibtisch, wie geht ihr dann vor und was kann das alles zur Folge haben?
Na, zuerst wird erstmal animiert, dass sie alle uns das Gerät bringen ins Prüflabor, denn das passiert leider auch, dass es nicht gemacht wird. So, und dann wird natürlich mit dem, der das Gerät dann abgibt, der Fehlerfall erstmal besprochen. Was ist denn auffällig gewesen? Was habt ihr denn gesehen? Kann ich noch Spannung anschließen oder ist dann gleich was, gab es einen Qualm, einen Brand und so weiter, sodass man das erstmal aufnimmt, sich das beschreiben lässt und dann quasi im Einzelnen nachguckt, wenn ich Strom drauf geben kann, was macht denn das Gerät, ne? Wo habe ich denn, wo muss ich was messen vielleicht, ne? Und dann prüft man das.
Und wenn es geprüft ist, dann gibt es ja wahrscheinlich Folgeschritten.
Dann hat man hoffentlich einen Fehler gefunden. Denn ohne dem wäre es natürlich irgendwie unbefriedigend. Und sollte dieser Fehler dann nachvollziehbar sein, manchmal ist es ja auch so, dass die Fehler nicht direkt nachvollziehbar sind, aber dann wird auf jeden Fall mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen. Das heißt, bei allen Fehlern, die uns als vielleicht zu früh, zu auffällig, zu exotisch und so weiter sind, geht man auf den Hersteller zu und fragt nach, hast du schon solch eine Fehlermeldung gehabt? Kennst du sie? Hast du Fehler vielleicht direkt geschickt bekommen? Was habt ihr dann festgestellt? Habt ihr was festgestellt? Und dann versucht man dann, Maßnahmen treffen zu können mit dem Lieferanten des Gerätes, dass diese Fehler dann nicht mehr aufpoppen. Und wenn es eine Version oder eine bei der Softwareversion oder der Hardwareversion vom Revisionsstand hochgezählt werden muss, sehen wir auch zu, dass das dann hochgezählt wird, dass die Firmen das machen, damit dann derjenige, der ein neues Gerät dann kauft, auch erkennen kann, er hat jetzt ein überarbeitetes oder ein aktualisiertes Gerät.
Und das kann hingehen bis zum Austausch von Geräten, wenn die alten unsicher sind.
Genau, das geht auch schon. Das haben wir jetzt von einigen Herstellern gehabt, dass sie dann quasi gesagt haben, okay, meldet euch, wir tauschen alle Geräte aus. Hatten wir jetzt kürzlich vor Weihnachten oder im neuen Jahr, also ist noch nicht so lange her. Man braucht etwas Arbeit, dass die Firmen das einsehen. Und wir haben diese Firma zu einem Gespräch geladen, freitags morgens um 8 Uhr, eine Stunde in einer Standortroutine. Sie traten dort auf mit dem Entwickler, mit dem Vertrieb. Also das heißt, wir haben da keine Beschränkungen gemacht. Ihr dürft aber nur mit zwei Leuten kommen, sondern wenn Sie der Meinung waren, Sie brauchen einen Produktentwickler, so waren wir natürlich daran interessiert, dass Sie den mitgeliefert haben. Eine Stunde hart diskutiert und dann ging es seinen Weg, dass die Geräte ausgetauscht werden konnten.
Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass mit dem geteilten Wissen man letztlich auch mehr bewirken kann. Das kann ein einzelner Betriebsingenieur ja nicht durchsetzen, solche Aktionen.
Nein, das kann er nicht. Und da sind die Kollegen, die die Arbeitsfelder leiten, auch sehr daran interessiert, dass das passiert. Dass dieser Austausch immer noch, auch wenn es schwierig und viel Einsatz erfordert, wirklich viel Einsatz und viele Telefonate, dass das weiter so gelebt wird.
Prima, vielen Dank.
Wenn wir jetzt nochmal in das gesamte Gebiet der Automatisierungstechnik reinschauen, dann entwickelt sich das ja auch kontinuierlich weiter, verwendet viel mehr Technologien aus der Informationstechnologie als noch vor 10, 15 oder 20 Jahren. Welche Technologien gibt es in diesem Bereich, die euch in Zukunft die Regelwerksverfolgung erleichtern können? Oder schlimmstenfalls natürlich auch erschweren können, zum Beispiel, weil die Aufgabenstellung komplexer wird.
Also momentan im Einsatz haben wir Anautos, um quasi die Arbeitsfeldleiter zu unterstützen. Wo haben sich Regelwerke geändert? Die geben dann die Regelwerke an. Anautos vergleicht, wo gibt es Änderungen an der Stelle und wo sind die Änderungen? Wie sehen sie aus? Dann bekommen wir einen Auszug darüber von der IGR. Und dann können wir das vergleichen, hat das jetzt Einfluss auf die Guidelines, die wir natürlich erstellt haben? Müssen wir etwas Neues verfassen, ganz neu aufsetzen oder? Aber wir haben natürlich auch Large Language Models, die wir jetzt mal für die Zukunft in Anspruch nehmen wollen. Wir wollen mit zwei Firmen mal darauf ansprechen, können wir da was machen, die wir in unserem IT-Netzwerk für die Homepage, für die Guidelines mal fragen wollen. Wir haben uns auch schon mit dem Thema von der Namur Nena ChatGPT auseinandergesetzt. Kann das etwas sein, was wir einsetzen wollen? Und natürlich generell erstmal KI. Da sind wir aber sicher noch am Anfang und das muss noch wachsen und das wird es auch.
Wenn wir etwas weiter in die Zukunft gucken der Automatisierungstechnik, was kommt da auf uns alle zu und speziell natürlich auf die IGR?
Wir haben sicher noch nicht zum Thema KI diese Anleitung, diese Praxisbeispiele, diese Möglichkeiten, wie kann man etwas umsetzen, was mit KI gesteuert wird. Und am Ende des Tages kann man sich ja auch durchaus vorstellen, dass wir auf den autonomen Level mitspringen oder irgendwann dort ankommen, dass die Anlagen über KI gesteuert werden und der Beobachter dann nur noch da steht und sagt, ja, passt alles, es kann weiterlaufen. Ich denke, das wird noch eine Zukunft haben, die in weiterer Zukunft für den Brownfield-Anlagen ist. Es hängt ab, wie stark ist die Anlage generell automatisiert, was muss ich erstmal überhaupt alles als Vorleistung bringen, um dann ein weiteres Tool wie die KI eigentlich draufsetzen zu können. Und wie kann ich das dann stemmen, sodass ich dabei noch kostengünstig am Ende des Tages produzieren kann? Das ist jetzt kein Thema, was die IGR machen kann, aber wo sie Hilfe und Unterstützung geben kann für sinnvolle Analysen, sinnvolle Unterstützung. Wie kann ich Daten rausziehen und wie kann ich dann die Modelle, die ich vielleicht brauche, um den einen oder anderen Prozess schon mal zu steuern und ein Modell drüber zu setzen, dann umsetzen. Da haben wir, denke ich, noch ganz schön Handlungsbedarf.
Ja, danke schön. Mit der nächsten Frage wende ich mich jetzt bewusst wieder an euch beide, Elisabeth und Martin. Wenn ihr bei einer guten Fee drei Wünsche frei hättet, was würdet ihr euch heute für die Zukunft der IGR wünschen? Und weil ihr zu zweit seid, dürfen es auch vielleicht vier und nicht nur drei Wünsche sein.
Also ich würde mal den Anfang machen. Als Geschäftsstellenleiter und Schatzmeister wünsche ich mir natürlich weitere Mitglieder. Aktuell haben wir 38 Mitgliedsfirmen mit insgesamt 50.000 Mitarbeitern. Und wir sind kein gewinnorientiertes Unternehmen. Mit neuen Mitgliedern könnten wir natürlich die Mitgliedsgebühren konstant halten oder vielleicht sogar verringern. Und als Ingenieur wünsche ich mir natürlich spannende Themen. Ich denke, da kommt in Zukunft einiges noch auf uns zu. Neue Mitglieder würden auch neue Ideen bringen. Wir haben aktuell auf Wunsch eines Mitglieds einen Arbeitskreis geschaltet für das PFAS-Thema, also polyfluorierte oder perfluorierte Acetylsubstanzen. Das ist ja allgemein in der Presse bekannt. Und da konnten wir doch schon ein bisschen Einfluss drauf nehmen, beispielsweise durch einen Artikel im Chemmanager, den sicherlich viele lesen. Auch sind wir im Thema Wasserstoffthematik, also in der Prüfung von Rohrleitungen, die man dann verwenden kann für Wasserstofftransport. Also wir sind da schon, denke ich, am Puls der Zeit.
Dann würde ich sagen, ergänze ich noch etwas. Bei den Mitgliedern würde ich gerne das aktiv davor setzen. Ich wünsche mir aktive Mitglieder. Ich denke dann an Investorenkapital, um einfach das nochmal auf hauptamtliche Arbeitsfelder runterbrechen zu können, weil wir ja festgestellt haben, Technik wird größer, wird umfangreicher, wird deutlich schwieriger, weil sie so komplex ist. Und da können wir sicher Hauptamtliche gut gebrauchen. Lässt sich, glaube ich, dann nur mit Investorenkapital umsetzen. Und ein ganz großer Wunsch, Sichtbarkeit und aktiven Einfluss bei den Herstellern der PLT-Technik. Dann bin ich natürlich jetzt sehr lastig, was die Automatisierung angeht. Das heißt, bei Entwicklungen, bei Änderungen, bei Problemen, wir hatten jetzt einen Fall, dass durch Wassertropfen auf einen Anzeiger sich die Sprache des Bedienelementes verändert hat und sogar der Messbereich. Insofern kann man, glaube ich, diesen Wunsch jetzt verstehen.
Das ist ja fast der GAU, der größte anzunehmende Unfall, dass Wassertropfen völlig überraschend in einer Chemieanlage zu solchen Parameteränderungen führt. Das ist erschreckend. Ja, hoffentlich hat die Fee, haben die beiden Feen für die IGR und für die Prozessleittechnik gut zugehört. Ja, Martin, Elisabeth, habt ihr noch Themen, die wir nicht angesprochen haben, wo ihr aber sagt, also ein Podcast mit der IGR und mit der PLT ist unvollständig ohne dieses Thema?
Naja, allgemein, ich möchte da nochmal anbinden, was die Elisabeth gesagt hat, der Erfahrungsaustausch, der lässt so ein bisschen nach. Und es ist immer schwieriger, Leute für so ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen, die in Arbeitskreisen mitarbeiten. Und ich persönlich sehe das ja durchaus auch als Gewinn für die Mitarbeiter an, wenn sie mal über den firmeninternen Gartenzaun sehen und sich mit Kollegen von Bayer, von BASF, von wem auch immer, oder mit Dienstleitern austauschen. Also ich würde das sehr begrüßen, wenn das dann auch von den Vorgesetzten unterstützt wird für die Zukunft.
Es ist erstaunlich, wie oft wir das jetzt schon in der Podcast-Reihe gehört haben, auch von den Kollegen der Standardisierung, auch von den Namur-Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein Grundthema unserer Zeit, glaube ich.
Ich würde ganz gerne noch um zwei Punkte ergänzen, und zwar das Thema Digitalisierung und Transformation der IGR. Ich glaube, wir müssen da was tun, was die Guidelines angeht. Wie können wir uns da aufstellen? Wie kann das sein, dass wir dort auch transformieren, dass wir nicht mehr so auf Papier haben und Ähnliches? Und damit wir wissen, was heißt Digitalisierung und Kompetenz der Digitalisierung, müssen wir erweitern, und zwar nicht nur auf einem Fachgebiet, sondern auf allen Kompetenzzentren. Und wie sehen dann die Projekte aus? Das wäre nochmal für die Zukunft dann etwas, wo ich denke, wo wir auch Schwerpunkte nochmal legen sollen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei kurzen, prägnanten Schlüsselbotschaften möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Ja, also ein bisschen vielleicht das Motto der IGR: Wissen, das man teilt, wird nicht weniger, sondern mehr.
Ich hätte an CRR, Cyber Resilience Act, gedacht. Und zwar, wir werden noch einiges bekommen, was wir zu stemmen haben. Verbraucher allgemein und die IGR dann sicher auch. Und das andere wäre: Auf den enormen Kostendruck und die veränderten Techniken können wir nur mit flexiblen und aktiven Mitarbeitern die Zeit aktiv gestalten. Und dafür steht die IGR.
Vielen Dank, Martin und Elisabeth. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.